Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, als Predigttext begleitet uns heute Vormittag ein kleiner Abschnitt aus dem 18. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Es sind die Verse 31 bis 43. Jesus nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Liebe Schwestern und Brüder, es sind eigentlich zwei Geschichten, die in dieser einen stecken. Und eigentlich könnte man über diese beiden Geschichten jeweils eine eigene, nicht allzu kurze Predigt halten. Aber es hat schon seinen Sinn, dass diese erste Geschichte, in der Jesus sein Leiden, Sterben und die Auferstehung ankündigt und die Heilung des Blinden vor den Toren Jerichos zusammengehören. Was wir hier bekommen, ist ein kleiner Ausschnitt, ein Blitzlicht aus dieser Geschichte des langen Wegs, der von Nazareth durch Galiläa hin nach Jerusalem führt. Und es ist eine der letzten Etappen. Jericho ist gar nicht mehr so weit entfernt von Jerusalem. Das sind ungefähr 30 Kilometer. Für einen geübten Fußgänger, zu denen ich nicht mehr gehöre, ist das ein Klacks. Und weil es eben kurz davor ist, dass das, was geschehen muss, auch geschieht, will Jesus mit seinen Jüngern reden, will sie darauf vorbereiten, was auf ihn und damit auch auf sie zukommt. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Jesus weiß, dass sein Schicksal eben der Weg, auf den Gott ihn geschickt hat, deswegen gibt es das Wort Schicksal, sich vollenden wird. Dass sein Weg durch diese Welt langsam sich dem Ende nähert und dass das nichts ist, was so vom Himmel fiel und überraschend wäre, nein, die Schrift, die über Jahrhunderte hinweg immer wieder den Blick auf den kommenden Messias gerichtet hat, sie soll sich erfüllen in dem, was auf ihn in den nächsten Tagen zukommt. Und was da auf ihn zukommt, auch das sagt er seinen Jüngern. Keine Faschingsparty, nein, nein, das genaue Gegenteil. Er wird überantwortet werden den Heiden. Das heißt, verstoßen aus der eigenen Gemeinschaft. Das ist schlimm für jemanden, der selbst weiß, Er gehört zu dem von Gott auserwählten Volk und die kooperieren mit den Heiden zusammen mit den Römern, um ihn loszuwerden. Er wird seine Würde verlieren. Er wird verspottet, angespien, misshandelt, gegeißelt, erniedrigt und schließlich getötet werden. Damit die dunkelste Stunde in seiner Schickung erreicht. Aber er wird auferstehen. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Wenn uns jemand so etwas sagt, wenn zu uns jemand spricht, schau mal her, das kommt auf mich zu. Ich werde schwerst leiden müssen. Ich werde mein Leben verlieren. Wie geht's denn uns dann? Eigentlich ist die menschliche Reaktion auf eine solche Ankündigung, dass sich das Herz rührt, dass man Mitleid hat, vielleicht sogar versucht zu trösten oder auch ein Stück dieses Wegs mitzugehen, zu begleiten. Die Reaktion der Jünger aber, sie verstanden nichts davon. Der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Die waren so in ihrem Weggedanken. Jetzt sind wir schon so lange mit Jesus unterwegs. Wir erleben ihn tagtäglich, wie er redet, wie er predigt. Wir erleben immer wieder, wie er Besonderes macht, was wir nicht vermögen. Das muss so weitergehen. Da darf es keine Störung geben. Wenn wir bei Jesus sind, dann sind wir auch wer. Das wollen wir uns nicht nehmen lassen. Wir wollen das nicht hören. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Es gibt auch Dinge, die ich nicht hören will. Und wenn ich dann hinterher überlege, habe ich sie zwar gehört, aber verdrängt, verkleinert, als Bagatelle abgetan. Das, was ich nicht hören will, kann ich seiner Wichtigkeit schon berauben. Manchmal fällt einem auf, da hat sich einer versprochen. Und wenn er es von der Kanzel tut, schmunzelt man vielleicht ein bisschen. Aber wenn wir genau hinschauen, ist die Tatsache, dass wir uns öfters verhören, als dass wir uns versprechen, eine Richtigkeit. Also wer das mal nachprüfen will, kann das auch literarisch tun. Einer, der sich um die Verhörer des Lebens gekümmert hat, war Axel Hacke oder ist Axel Hacke, hat da passende Bücher geschrieben. Nur dieses Büchle passt eigentlich jetzt nicht in die kommende Passionszeit rein. Das müsste man eigentlich heute noch lesen, spätestens dann am Faschingsdienstag ausgelesen haben. Die Jünger wollten es nicht hören. Und deswegen, weil sie es nicht hören wollten, haben sie es nicht begriffen. Und weil sie es nicht begriffen haben, hat es für sie keine Bedeutung gehabt. Sie waren blind, sie waren taub für das, was Jesus ihnen mitteilen wollte. Und auf den ersten Blick schienen sie ja dann auch recht zu haben. Das habe ich nicht gehört. Und jetzt geht es weiter eigentlich wie immer. Und das tut uns Menschen ja auch gut, wenn es irgendwie weitergeht wie immer, wie wir es gewohnt sind, wie es uns vertraut ist, dass es keine Störungen gibt, dass alles so funktioniert, wie wir es uns vorstellen. Und sie begegnen in ihrer Kopfblindheit für das, was Jesus sagt, dann einem, dem anderen Sinn, nämlich im physischen Sinn blind ist. Der in der Nähe von Jericho an der Einfallstraße sitzt und weil er durch seine Blindheit seinen Lebensunterhalt nicht anders gewinnen kann als durch Betteln, tut er genau dieses. Der Weg von Jericho nach Jerusalem war, so würde man heute sagen, hochfrequentiert. Und dieser Blinde, der da sitzt und auf Almosen wartet, hört, dass sich da was regt. Er hört mehr als die Jünger. Er hat einen geschärften Sinn in den Ohren. Die Schritte, die da kommen, die sind anders als die Schritte der Wanderer und Kaufleute, die hier auf der Straße gehen. Sind viel mehr, das klingt wie ein Trappeln auf einem Haufen, da kommen viele ran. Und er fragt vielleicht den lahmen Bettler, der neben ihm sitzt, aber sehen kann, sag, was ist da los? Er forschte, was da wäre, weil er eine Hoffnung hat. Eine Hoffnung, dass eines Tages der Richtige vorbeikommt, eine Hoffnung, dass eines Tages auch seine Leidensgeschichte beendet ist und deswegen handelt er und fragt. Und man sagt ihm, Jesus von Nazareth geht vorüber. Von dem hat er schon einiges gehört. Mit dem Namen für ihn war eine Sehnsucht verbunden. Der Ersehnte kommt, der helfen kann. Der mehr kann als all die anderen, die hier vorbeigehen. Und der Blinde ruft ihn, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Diese Davids-Sohnschaft, die war zum damaligen Zeitpunkt nicht so allgemein bekannt. Nicht jeder kannte den Stammbaum Jesu bis ins 34. Glied hinunter. Der Blinde, er tituliert ihn als Sohn Davids, du bist der König, du bist der kommen soll, du bist der, auf den alle hoffen und ich hoffe auch auf dich. Jesus, du Sohn Davids, das war die Anrede mit einem ganz besonderen und einmaligen Adelstitel. Und er ruft und schreit, was passiert? Die vorne angingen, die Jünger, betrachten die Begegnung mit dem Blinden als eine Behinderung ihres ganz persönlichen Wegs, als eine Behinderung ihres Exklusivrechts auf Jesus. Schweig! Gib Ruhe, schrei hier nicht so rum! Fuhren ihn an, heißt es in unserem Text, er solle schweigen. Das erinnert auch ans Kinderevangelium, wo die Jünger die Mütter angeschrien und angefahren haben, sie sollen mit ihren Kindern verschwinden. Und genau diejenigen, die von Jesus fortgejagt werden sollen durch die Jünger, die ruft er zu sich. Und unser Blinder, er ahnt das, weil er lässt sich nicht den Mund verbieten, sondern schreit noch viel lauter, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. In dem Moment erhebt er voll und ganz Anspruch auf die ungeteilte Aufmerksamkeit Jesu. Den Jüngern stinkt das. Sie wollen ja immer in seinem Blickfeld stehen, in seinem Licht sich sonnen. Jesus hält an und fragt, was willst du, dass ich für dich tun soll? Das ist ein ganz besonderer Satz. Nicht nur, weil ich ihn mal in einem anderen Zusammenhang verwendet habe. Da ist der damalige neue Bischof von Regensburg, der katholische, der Gerhard Ludwig Müller, zu mir nach Weiden gekommen, zu seinem Antrittsbesuch. Und ich habe gedacht, was sagt man denn einem katholischen Bischof, wenn man ihn so begrüßt, ne? Und ich habe gedacht, am besten mit einem Jesuswort. Und er kam herein, wir haben uns so begrüßt und ich habe gesagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Und er war ganz schlagfertig, hätte man ihm später gar nicht zugetraut und hat geantwortet, sprich Herr, dein Knecht hört. Was willst du, dass ich dir tun soll, sagt Jesus, und überlässt dem Blinden jetzt die Regie. Freilich weiß er, was dessen Herz bewegt. Aber er, der dem Höchsten so ganz nahe steht, sagt, du hast jetzt das Sagen, du darfst deinen Wunsch äußern, ich richte mich, soweit es natürlich geht, nach dem, was du möchtest. Mehr Hochachtung kann man eigentlich keinem Menschen entgegenbringen, als dass man sagt, dein Wille geschehe. Und hier sagt Gott zu einem Menschen, dein Wille geschehe. Der Blinde, dessen Namen wir nicht wissen, er hat nur einen Wunsch, dass ich sehen kann. Dass ich das Licht dieser Welt tatsächlich erblicke. Dass ich wahrnehmen kann, wie die Welt um mich ausschaut. Dass ich die Menschen erkennen kann, nicht mehr nur an ihren Stimmen und an ihren Schritten, sondern auch an ihrem Aussehen. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Kein großes Nachfragen, keine große Anamnese wie beim Arzt, das müssen wir erst einmal untersuchen, sondern sei sehend. Dein Leben soll verändert sein. Dir soll ein Licht aufgehen. Und genau das geschieht, weil du dein Vertrauen in mich gesetzt hast. Dein Glaube hat dir geholfen. Gehört immer zusammen. Eine Heilung und das Glauben. Das finden wir in jeder Heilungsgeschichte im Neuen Testament. Aber hier auch nochmal gerade dieses Sehen und Glauben. Die Jünger, von denen wir am Anfang geredet haben, die haben ihr Augenlicht. Die sehen, die haben keine verstopften Ohrwaschel, sie hören, was Jesus sagt, aber sie wollen es nicht glauben, dass das, was vor ihm liegt und das er ihnen angekündigt hat, tatsächlich eintrifft. Sei sehend, sagt Jesus, und sofort geschieht, was er will. Sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Der Blinde, auf den alle herabgesehen haben. Der Blinde, der von Almosen abhängig war, war der einzig wirklich Sehende in dieser ganzen Geschichte. Und zieht jetzt nicht freudig von dannen und sagt, ach ist das toll, ich kann jetzt sehen, jetzt hole ich all das nach, was ich in meinem Leben bisher versäumt habe. Nein, er bleibt bei Jesus. Er folgt ihm nach und lobt Gott, der so an ihm gehandelt hat. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Nicht nur die Jünger, sondern auch die, die Jesus vorher nicht begegnet sind, sehen, erleben und glauben. Genau das tun wir seit 2000 Jahren auch. Im Blick zurück auf das, was geschehen ist. Weil wir wissen, dass diese Ankündigung von Leiden, Sterben, aber auch Auferstehen Wirklichkeit ist. Und wir nicht blind durch unser Leben gehen wollen, sondern mit Blick auf den, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.